Ja, guten Morgen, Ralf. Ich möchte mit dir gerne jetzt über die revolutionären Obleute in Berlin sprechen. Ich hatte bis vor einigen Wochen, ehrlich gesagt, auch sehr wenig davon gehört, bis ich über Umwege auf deine Dissertation gestoßen bin. Magisterarbeit, tut mir leid. Ähnlich geht es ja wahrscheinlich auch den meisten HörerInnen. Wer waren denn diese Obleute und welche Rolle hatten die in dieser Novemberrevolution? Kannst du das nochmal einordnen?
Obleute ist ein Wort, ein etwas altertümliches Wort, was heute wären das die Vertrauensleute, Betriebsvertrauensleute. Und diese Obleute, das war letztlich die Ehrenamtlichen im Deutschen Metallarbeiterverband, der Vorläufergewerkschaft der IG Metall. Und die haben im Ersten Weltkrieg in der Berliner Rüstungsindustrie eine wichtige Rolle gespielt, sich aber irgendwann einfach geweigert, einfach ihren Job weiterzumachen in Kriegszeiten. Protestiert gegen Lebensmittelmangel, stagnierende Löhne, steigende Mieten. Und aus wilden Streiks ist dann am Ende diese demokratische Revolution entstanden.
Ja, wie das zustande gekommen ist, darüber möchte ich ja ganz genau mit dir jetzt sprechen. Eng verknüpft waren ja diese Obleute mit der Person Richard Müller. Vielleicht könntest du den auch noch mal vorstellen und einordnen, was der für eine Rolle gespielt hat.
Richard Müller war der Branchenleiter der Berliner Dreher, also die Facharbeiter an der Drehbank, die halt Präzisionsarbeit machen und Metallteile zurechtschleifen. Und er war verantwortlich für 8.000 bis 9.000 Dreher, die gewerkschaftlich organisiert waren und stand sozusagen an der Spitze dieser Pyramide von Vertrauensleuten und hat vorm Krieg dafür gesorgt, dass die Gewerkschaften halt einen hohen Organisationsgrad in den Betrieben haben. Und hat eine bittere Enttäuschung erlebt, als die Führung des Deutschen Metallarbeiterverbands im Ersten Weltkrieg halt letztlich freiwillig akzeptiert hat, dass nicht mehr gestreikt wird. Es gab zunächst gar kein Streikverbot, sondern ein freiwilliges Bündnis. Und die Dreher unter Richard Müller waren nicht bereit, das mitzumachen und haben wilde Streiks gestartet, also um ihre Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zunächst ging es nur um betriebliche Sachen. Erst später wurde daraus ein Antikriegsprotest. Und dieser Antikriegsprotest mündete dann später in demokratische und sozialistische Forderungen in der Novemberrevolution.
Sie haben sich also irgendwann aktiv gegen diese Burgfriedenspolitik gewehrt, sozusagen. Wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz darauf schauen, was das für Verhältnisse waren, in denen damals die Menschen leben und auch arbeiten mussten. Was hat denn vor allem für die Arbeiterklasse bedeutet, der Krieg einerseits, aber vor allem auch die Kriegs- oder Rüstungsindustrie? Welche Auswirkungen hatte das auf die?
Es gab ein ganzes Bündel von Auswirkungen. Man hat zunächst gedacht, das ist ein Ausnahmezustand, der nach ein paar Monaten vorbei ist. Und diese Politisierung setzte erst ein, als man gemerkt hat, das wird schlimmer und es dauert länger. Also so nach anderthalb Jahren gab es eine richtig aufgestellte Antikriegsbewegung, so ungefähr 1916. Und die Auswirkungen waren zunächst, dass viele Männer an die Front mussten, also direkt lebensbedrohlich eingezogen werden. Das war nicht so beliebt. Dann wurde natürlich sehr viel Rüstungsindustrie aufgebaut. Es gab mehr Arbeit. Mehr Arbeit, weniger Männer bedeutete, dass Frauen auch Männerberufe machen durften. Das wurde zunächst bei den alten Gewerkschaftern auch gar nicht so gut aufgenommen. Sie haben sich aber dann berappelt, halt versucht, die Frauen mitzuorganisieren. War aber für die Frauen natürlich eine Doppelbelastung, weil es natürlich keine Kitas mehr gab oder ähnliches. Und weil der Sold der Soldaten auch geringer war als der Facharbeiterlohn, also es finanziell eine Belastung war. Und durch diese neue Industrie kamen natürlich auch viel mehr Leute in die Städte. Und gerade in den Städten gab es nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien war das im Ersten Weltkrieg so, eine Mietpreisexplosion, weil natürlich die Vermieter das gnadenlos ausgenutzt haben, die Wohnungsknappheit und was draufgeschlagen haben. Und der Staat musste hinterher. Also es gab diese Streiks, aber es gab auch den ersten Mietendeckel in Berlin zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, um zu versuchen, diese sozialen Auswirkungen abzufedern. Da hinkte der Staat aber immer hinterher und konnte diese Radikalisierung nicht wirklich einfangen, insbesondere als dann, und das war wohl das Schlimmste für die arbeitenden Leute, die Lebensmittelknappheit hinzukam. Also die haben wirklich hart gearbeitet und gehungert, weil einfach nicht genug zu essen da war. Es wurde rationiert. Lebensmittelmarken, also man konnte nur was kaufen an Nahrung, wenn man dafür eine Marke vorzeigte und bekam nur eine bestimmte Menge an Kalorien zugeteilt. Es sei denn, man hatte richtig Geld, dann konnte man auf dem Schwarzmarkt halt alles kaufen. Und das hat natürlich diese soziale Ungleichheit zusätzlich zum Hunger die Leute nochmal richtig wütend gemacht.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, es kam dann zu einer ganzen Reihe von wilden Streiks. Und mein Eindruck, vor allem bei vielen Linken, ist, dass man eine Vorstellung hat, irgendwas passiert und zack, sind die Leute in der Lage zu streiken und streiken wild und unabhängig. Du hast aber ja auch schon gesagt, dass die Dreher einen relativ hohen Organisationsgrad hatten, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Deswegen würde ich gerne mit dir nochmal darüber sprechen, wie sind denn eigentlich diese wilden Streiks entstanden? Sind die wirklich einfach impulsiv im Moment so übergekommen oder gab es da schon irgendeine Form von Planung, Vorbereitung? Genau, wie hat sich das entwickelt sozusagen?
Es gibt so ein Bonmot von Lenin, von dem ich selber gar nicht weiß, ob das ein historisches Zitat ist. Das heißt, nichts ist schwerer zu organisieren als ein spontaner Streik. Und auch wenn das jetzt nur gefühlt zitiert ist, im Fall von Richard Müller trifft es zu, weil diese Obleute hoch organisiert waren. Also die haben bereits vor dem Ersten Weltkrieg alles dafür getan, um möglichst jeden Dreher in ihre Organisation reinzukriegen. Sie haben alles dafür getan, um die Zeitkontrolle in den Betrieben nicht an die Unternehmer abgeben zu müssen. Da gab es ein hartes Regime, ähnlich wie das bei Amazon heute ist, wo halt jede Bewegung kontrolliert wurde und versucht wurde, immer alle Abläufe zu optimieren. Und das ist das, wo der Müller sich seine Sporen verdient hat und seine Glaubwürdigkeit. Da ist er halt aufgestiegen, indem er halt diese Gewerkschaftsarbeit professionalisiert hat. Ich habe das jüngst noch mit Leuten diskutiert, die heute Gewerkschaftsarbeit machen. Die waren ganz elektrisiert über die Broschüren, die der Müller vor dem Krieg geschrieben hat, wo es nämlich genau darum geht, wie man Organisierung betreibt. Und sie empfanden das als genau das, was das ist, doch Organizing, das ist das, was wir machen. Weil er halt tatsächlich versucht hat, sehr systematisch zu gucken, in welchen Betrieben haben wir Leute, wo sind überhaupt Leute, kommen die zu den Versammlungen, sind diese Obleute repräsentativ? Oder gibt es blinde Flecken, Betriebe, wo wir gar nicht vertreten sind oder wo Leute nie kommen? Und diese Professionalisierung von Organisation, die geht dem voraus. Und als diese schon bestehende Organisation irgendwann gesagt hat, unsere höhere Ebene in unserer Gewerkschaft, die macht nicht mehr das, was eigentlich unser Interesse ist, hat die sich sozusagen abgelöst und eine eigene Politik gemacht und eine Gegenführung gebildet. Da gab es halt Richard Müller, den Branchenleiter der Dreher, aber auch Emil Barth, den Branchenleiter der Klempner. Und das hat so gut funktioniert, weil schon eine Organisation da war, die schon organisiert war, aber sich erst politisiert hat, die dann politisch aktiv wurde, was sie vorher nicht musste. Vorher musste sie nur organisierend aktiv sein. Und das war die Basis von diesen Streiks.
Ja, ich finde es total spannend, dass du sagst, der wilde Streik, der passiert nicht einfach so, sondern der fußt auf einer sehr tiefen Vorbereitung sozusagen. Ich kenne auch diese Broschüren so ein Stück weit von Richard Müller und fand sie auch sehr faszinierend. Deswegen fände ich das nochmal interessant, wenn du nochmal erklären könntest, wie ist er und natürlich auch seine Kollegen, Kolleginnen, wie sind sie eigentlich vorgegangen in diesem eigenen Organisationsaufbau? Weil so mein Eindruck zumindest, dass er schon auch sehr pedantisch und sehr genau war, oder? Also vielleicht könntest du das nochmal skizzieren. Wie haben Sie eigentlich Ihre eigene Organisation aufgebaut?
Naja, das war ein Betriebsvertrauensleutesystem, wo es Vertrauensleute in einzelnen Werken und Abteilungen gab. Dann gab es Vertrauensleute für Großbetriebe und dann gab es eine Berufsstruktur, also eben diese Branchen hießen die, wo das Ganze zusammenkam. Und über den Branchen stand der hauptamtliche Apparat, der bezahlte der Gewerkschaft. Das war dann die Verwaltungsstelle Berlin und eben halt dann der Gewerkschaftsvorstand. Das war so die Pyramide. Also man darf nicht denken, da ist die Gewerkschaft und da sind die Obleute und das sind die einen sind die Revolutionäre und die anderen sind die bösen Sozialdemokraten. Das war eine Organisation, die dann in verschiedene Richtungen gegangen ist. Und diese Organisation hat auch nur funktioniert, weil sie eben innerhalb der Gewerkschaft oder als die war die Gewerkschaft.
Das heißt, die Kolleginnen selber sozusagen waren die Gewerkschaft. Du hast ja gesagt, die haben sich dann immer weiter auch politisiert. Wenn ich sozusagen an die Novemberrevolution denke, dann denke ich an zwei Namen, und zwar an Rosa Luxemburg und auch an Karl Liebknecht. Wie war denn eigentlich das Verhältnis von den beiden zu diesen Obleuten oder auch zu Richard Müller? Besser gefragt vielleicht nochmal, wie war das Verhältnis von Betrieb und betrieblichen Auseinandersetzungen und aber ja auch politischen Auseinandersetzungen, die jetzt nicht nur die Dreher sozusagen betroffen haben?
Ja, ich habe das Buch, um den Titel nochmal zu nennen für die Hörerinnen und Hörer, habe ich ja genannt, Richard Müller, der Mann hinter der Novemberrevolution. Und das sollte man nicht missverstehen, als da hinter jeder großen Entwicklung steht ein großer Mann, sondern eher, dass Müller eine Figur ist, die hinter den Ereignissen verschwunden ist. Also er wurde wenig erinnert. Nicht ganz vergessen, das wäre auch falsch gesagt, aber er war bekannt halt nur einem Spezialpublikum. Einige ältere Gewerkschafter wussten, wer das ist, und natürlich die Historikerkollegen. aber es gab keine politische Auseinandersetzung mehr mit ihm, weil die Erinnerungskultur sehr dominiert war von nicht nur Liebknecht und Luxemburg, sondern eben auch Friedrich Ebert oder Philipp Scheidemann. Also es gab eine Erinnerungskultur, die noch sehr am Kalten Krieg hing, wo eben die staatsgründenden Parteien für einerseits die DDR, die KPD-Gründer und andererseits die Bundesrepublik, halt die sozialdemokratische Generation von Ebert, die waren halt dominierend und die Geschichte wurde erzählt als eine Auseinandersetzung von verschiedenen Parteien. Wenn es halbwegs fair erzählt wurde, dann hat man beiden halt noch irgendwie ihre Gründe zugestanden. Ansonsten waren die einen halt die Arbeiterverräter und die anderen waren die Bolschewisten. Und diese beiden Erzählungen, die waren vielleicht unterschiedlich differenziert. Es gab in der DDR zweifellos mehr Zensur und mehr Enge. Was da aber hinten raus fiel, ist eben diese betriebliche Radikalisierung, für die Richard Müller steht. Und auch diese Zwischenposition, die er hatte. Also die Spartakusgruppe war für die Obleute unglaublich wichtig. Die haben diese Politisierung befördert. Müller und die Obleute selber hätten wahrscheinlich gar nicht so eine Kritik am Krieg, am Imperialismus, am politischen System des Kaiserreichs vielleicht noch, aber an den internationalen Zusammenhängen kaum entwickelt, wenn da nicht eine Gruppe gewesen hätte, die Flugblätter geschrieben hätte, die sogenannten Spartakusbriefe, wo sie hätten lesen und sich auch eine Meinung bilden konnten. Also das war intellektuell unglaublich wichtig. Gleichzeitig hatte die Spartakusgruppe das nicht, was die Obleute hatten, nämlich dieses gewerkschaftliche Netzwerk. Und erst als die beiden zusammengefunden haben in der unabhängigen Sozialdemokratie, auch Liebknecht Luxemburg waren damals, nannten sich Sozialdemokraten, man waren Sozialdemokraten, da gab es sozusagen eine geeinte Antikriegsbewegung, die dann in der Revolution aber auch wieder auseinanderfiel, weil da dieser gemeinsame Gegner nicht mehr da war, weswegen es da auch viel mehr Durcheinander dann gab.
Das heißt, der gemeinsame Gegner war dann in dem Fall der Kaiser?
Der Kaiser und die Militärführung. Kaiser Wilhelm hat ja nicht wirklich regiert. Also das Kaiserreich war in den letzten 2 Jahren eine Militärdiktatur, wo halt letztlich der Generalstab halt die wichtigen Entscheidungen getroffen hat. Oder die oberste Heeresleitung.
So ein Antagonismus, der hilft natürlich. Der hilft ja auch, sich zusammenzusetzen sozusagen oder zusammenzubringen. Trotzdem eher nochmal interessant, wieso du sagen würdest, es dann gescheitert ist am Ende oder wieso man wieder auseinandergegangen ist. Lag es dann an den Auseinandersetzungen zwischen USPD, SPD, dann KPD, SPD? Wieso sozusagen konnte diese Allianz nicht fortgeführt werden?
Naja, es gab immer schon Spannungen, weil die Spartakusgruppe sehr ungeduldig war und die revolutionäre Bereitschaft tendenziell eher überschätzt hat und die wiederum Richard Müller vorgeworfen haben, sie zu unterschätzen. Also die wollten mehr Aktionen und Müller weniger. Sie wollten auch andere Aktionen. Die Spartakusgruppe hat eher Straßendemonstrationen organisiert und hatte die Idee, wenn es da Polizeigewalt gibt, dann politisiert, radikalisiert es noch mehr und steigert sich so hoch. Müller hat das wiederum verspottet als revolutionäre Gymnastik und er hat halt Streiks organisiert und versucht, seine Leute da heil wieder rauszubringen, ohne Repression. Denn es gab die Drohung, die auf Redels Führer stand, war halt Verhaftung oder Einziehung an die Front. Das konnte einer Todesstrafe gleichkommen. Und deswegen hat er vergleichsweise vorsichtig agiert, mit der Idee, dass man vor allen Dingen diese Organisation zusammenhalten muss, die er da aufgebaut hat. Und er bröckelte Streiks dann auch wieder beendet. Also er hat 3 politische Massenstreiks, nicht er, sondern das Netzwerk, für das er der Sprecher war, 3 politische Massenstreiks organisiert, von denen jeder größer war als der vorherige. 1916, 1917, 1918, da waren anfangs 50.000 Leute und dann Schätzungen am Ende 750.000 Leute, wobei die Zahlen sehr grob sind. Also das wäre auch nochmal ein Forschungsprojekt, das genauer zu erfassen. Und diese unterschiedlichen Arten von Organisation zu denken, und auch diese unterschiedliche Art von Strategie, die haben von Anfang an Liebknecht und Müller getrennt. Mit Luxemburg hatte er wenige Konflikte, weil Luxemburg aber auch länger im Gefängnis saß und halt nicht seine persönliche Kontaktperson war. Aber über Liebknecht konnte er ordentlich schimpfen. Und trotzdem konnten die beiden nicht ohneinander und mussten halt irgendwie an einem Strang ziehen. Und im Krieg ist es auch gelungen. Aber als nach dem Krieg dann zu Silvester 1918 die Kommunistische Partei gegründet wurde, da hätte junge KPD gerne die Obleute dabei gehabt. Die haben eigens den Gründungsparteitag der KPD unterbrochen, haben Leute geschickt zu den Obleuten und gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und Müller und Co. haben abgelehnt, weil sie halt die KPD zu linksradikal fanden, wegen Sachen zum Beispiel wie Wahlboykott und anderen. Und die kamen nicht zusammen. Und erst als die USPD auseinanderfiel, da dann kam auch mit dem linken Flügel der USPD das Netzwerk der Obleute in kommunistisches Fahrwasser.
Das ist ja total interessant, dass man immer wieder ja auch schauen muss, sozusagen als politisch Aktiver, wie weit kann man eigentlich gehen? Wo steht eigentlich im Grunde genommen die Klasse? Mich erinnert es so ein bisschen an den zentralen Vertrauensleuteausschuss in Frankfurt in den 70ern, wo es ja auch geschafft wurde, über Vertrauensleute eine Parallelstruktur aufzubauen, die dann aber irgendwann gekippt ist, einfach weil es politisch einfach zu große Divergenzen gab. Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage. Was würdest du denn sagen, ist das Vermächtnis der revolutionären Obleute in Berlin? An was lohnt es sich zu erinnern oder an was lohnt es sich zu überlegen, wie man das weiterführen, fortknüpfen kann?
Ja, man kann es nicht eins zu eins übertragen, weil diese Entwicklung in einer Sondersituation des Weltkriegs passiert ist, als dieser Weltkrieg direkt die Leute in ihrer Existenz bedroht hat, entweder durch Einziehung oder durch den Hunger. Daraus ist eine revolutionäre Situation entstanden und die kann man nicht nachorganisieren oder nachmachen. Was das Interessante ist, ist, dass da eine betriebliche sozialistische Organisation schon da war und sozusagen die Kraft zu einer eigenständigen Politisierung hatte. Wenn man Müller vorm Krieg anguckt, ist der ein guter Organisator, aber politisch ist es sehr vage, was er vertritt. Und das ändert sich dann und man hat am Ende ein Netzwerk von Leuten, die sowohl eine betriebliche Verankerung haben, als auch eine politische Linie, die sich sehen lassen kann. Und da ist was überwunden worden, diese Trennung von rein gewerkschaftlicher Arbeit und politischer Arbeit, die dann einerseits, also die Gewerkschaften machen die Ökonomie, die Partei macht die Politik und beides ist zwar in Worten und in der Rhetorik irgendwie total eins, aber in der Praxis geht es überhaupt nicht zusammen. Und das ist da aufgebrochen worden, diese Trennung von Politik und Ökonomie in der Arbeiterinnenbewegung. Und das ist was Interessantes und natürlich diese betriebliche Organisierung. Wobei ich auch sagen muss, da ist natürlich jede Generation liest da ihre eigenen Sachen rein. Als ich angefangen habe, hat mich vor allen Dingen die Rätestruktur interessiert. Und wenn mich jetzt Leute danach fragen, fragen sie nach dem Organizing. Also gibt es offensichtlich. Und andere wiederum interessieren sich vielleicht eher für die Partei. Das Verhältnis von Partei und Gewerkschaft. Also es gibt offensichtlich ganz viele verschiedene Facetten und es hängt auch sehr von der Gegenwart ab, welche Fragen man an die Geschichte von Richard Müller und den revolutionären Obleuten stellt.